Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Kabinett getagt. Da kann uns Herr Mayer gleich berichten. Dann haben wir noch 3 Reiseankündigungen zu 2 Reisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben wir noch einige Themen, die ich schon unter den Kolleginnen und Kollegen eingesammelt habe. Das ist unter anderem nochmal die Türkei-Reise des Kanzlers, jetzt wo ich sozusagen mehrere Interessenten zu habe. Die US-Truppen in Rumänien wurden mir von mehreren genannt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Einzelthemen. Wir starten mit dem Kabinett und Herr Mayer hat das Wort. Bitte schön.
Ganz herzlichen Dank. In der Tat heute eine Kabinettssitzung mit einer guten Nachricht für sehr viele Menschen im Land. Das Kabinett hat nämlich heute die 5. Mindestlohnanpassungsverordnung beschlossen und damit den Beschluss der Mindestlohnkommission vom Juni dieses Jahres rechtsverbindlich umgesetzt. Damit kann der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro brutto in der Stunde steigen und ein Jahr später auf 14,60 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von fast 14%. Es ist die größte Erhöhung des Mindestlohns seit der Einführung. Von der Erhöhung werden rund 6 Millionen Menschen profitieren, all jene, die heute weniger als 13,90 Euro brutto in der Stunde verdienen. Der höhere Lohn stärkt die Kaufkraft, stabilisiert die Binnennachfrage und trägt dazu bei, dass Beschäftigte aus dem Niedriglohnsektor herauskommen. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Wie gesagt, eine Umsetzung eines Beschlusses der Mindestlohnkommission, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Zeiten, wo häufig das Trennende ja im Vordergrund steht, einstimmig auf diesen Weg gemacht haben. Und das Kabinett hat heute das bestätigt und auf den Weg gebracht.
Das war's.
Das war's aus
dem Kabinett. Dann frage ich gleich, ob es dazu Fragen gibt zum Mindestlohn. Bitte schön.
Ja, ist das richtige
Mikrofon. Treffer mit dem Mikrofon.
Ja, schwierig zu sehen, ich weiß. So, ich hätte die Frage an Herrn Mayer erstmal, wie sieht denn jetzt das weitere Prozedere beim Mindestlohn in Zukunft aus Sicht dieser Bundesregierung aus? Wird man sich weiterhin auf die Ideen der Mindestlohnkommission verlassen oder gibt es dort auch politischen Nachsteuerungsbedarf, den auch Sie sehen?
An mich oder ans BMIs?
Erstmal an Sie.
Ja, es war ja eine sehr bewusste Entscheidung, auch in den Koalitionsverhandlungen weiterhin diese Schritte auch der Mindestlohnkommission zu überlassen. Dort sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichberechtigt eben auch in der Lage, den weiteren Weg zu beschreiben. Sie haben das hier in einstimmiger Art und Weise getan. Die Bundesregierung hat das umgesetzt und wir werden den Weg auch weiter fortsetzen.
So, Herrn Jung habe ich dazu noch gesehen. Bitte.
Dass die Bundesregierung wie im Koalitionsvertrag vereinbart, den Mindestlohn für 15 Euro für 2026 erreichbar hält, gilt nicht mehr.
Es gibt ja mehrere Bezugspunkte, die auch im Koalitionsvertrag verankert sind. Nochmal, und am Ende war entscheidend, dass wir in dieser Mindestlohnkommission zu einem einstimmigen Urteil kommen. Das ist sehr wichtig. Das war auch in der Vergangenheit auch schon mal anders. Das hat dann auch zu politischen Diskussionen geführt. Jetzt gibt es diese Einmütigkeit, das ist gut, das unterstützen wir. Und wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen in unserem Land werden davon sehr direkt auch profitieren.
Sorry, Will, Sie sind ja nicht die Mindestlohnkommission, Sie sind die Große Koalition. 15 Euro statt im Koalitionsvertrag. Ist es immer noch erreichbar für 2026? Das war die Frage.
Ich habe nochmal darauf hingewiesen, worauf sich die Mindestlohnkommission verständigt hat. Dieser Weg ist richtig und die Bundesregierung setzt diesen Beschluss der Mindestlohnkommission jetzt um.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann kommen wir zu den Reiseankündigungen und das Auswärtige Amt möchte vielleicht beginnen.
Das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Außenminister Wadephul ist heute zu einer Reise in den Nahen Mittleren Osten aufgebrochen. Er wird in den kommenden Tagen nach Jordanien und Libanon reisen und in Bahrain am Manama-Dialog teilnehmen. In Jordanien ist ein Zusammentreffen mit Außenministerkollege Safadi geplant. Dabei wird es unter anderem um die weitere Umsetzung der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas und die Umsetzung des 20-Punkte-Plans gehen. In Libanon sind Termine mit Außenminister Raghi, Präsident Aoun und dem Ministerpräsidenten Libanon Salam geplant. Außenminister Wadephul wird außerdem die Fregatte Sachsen-Anhalt besuchen, die sich im Rahmen der Maritimen Taskforce an der UN-Blauhelm-Mission UNIFIL beteiligt. Vor dem Hintergrund des Auslaufens der Mission UNIFIL zu Dezember 2026 wird es unter anderem um die Frage gehen, wie die libanesischen Streitkräfte in die Lage versetzt werden können, selbst für Sicherheit vor Ort zu sorgen. im weiteren Verlauf. Wie ich bereits andeutete, wird die Reise den Außenminister nach Bahrain führen, wo mit dem Manama-Dialog eine bedeutende regionale Sicherheitskonferenz stattfindet. Er wird den Premierminister Bahrains, Kronprinz Salman bin Hamad, und die treffen, und die Teilnahme bei einer Podiumsdiskussion ist Gegenstand seines Besuchs vor Ort. Zu den Zielen der Reise hat sich der Minister bereits geäußert, eben gerade in einem Statement, was Ihnen bekannt sein dürfte. Besten Dank.
Vielen Dank, Frau Deschauer. Gibt es dazu Fragen? Oder zum Nahen Osten hatte ich Herrn Eckstein und Herrn Fechtner sozusagen schon mal auf der Liste. Wollen Sie beginnen, Herr Fechtner? Das Hütchen hat die falsche Farbe, Entschuldigung. Das müsste weiß sein, deshalb klappt das hier nicht.
Vielen Dank, Fechtner. DTS. Frage an den Regierungssprecher. Wie viele Verstöße gegen die Waffenruhe in Gaza sind noch möglich, bis der Friedensplan nicht mehr zu retten ist?
Also ich will vielleicht noch mal sagen, dass wir als Bundesregierung, und der Außenminister hat darauf in seinem Statement in der Tat auch hingewiesen, sehr stark darauf setzen, dass dieser Waffenstillstand halten muss. Und dass wir auch davon ausgehen und auch weiterhin natürlich darauf drängen, dass alle Parteien in dieser Umsetzung dieses 20-Punkte-Plans weiterhin den besten und vielleicht auch absehbar den einzigen wirklich ernsthaften Weg am Ende sehen, die Situation in der Region nachhaltig zu verbessern. Darauf drängen wir, und dieser Waffenstillstand muss halten.
Nachfrage: Wen trifft denn die Hauptschuld dafür, dass die Waffenruhe nicht richtig hält?
Ich will noch mal betonen, dieser Waffenstillstand muss halten. Er ist der Weg nach vorne. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten dramatische Zuspitzungen in der Region gesehen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit wirklich einen Weg, und der Hoffnung macht. Ja, der Hoffnung macht, dass es besser wird. Und wir rufen weiterhin alle Parteien dazu auf, sich daran nicht nur zu beteiligen, sondern auch an die Absprachen eben zu halten. Denn es ist der beste Weg, den wir haben, um die Situation in der Region zu verbessern.
Dann habe ich Herrn Eckstein dazu, dann Herrn Jung.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Hoffnung, dass es besser wird. Jetzt kommt aus Nordrhein-Westfalen ein neuer Vorstoß, schwer verletzte Kinder auch aus Gaza aufzunehmen, um sie in Deutschland zu behandeln. Diesmal kam das vom Europaminister Herr Leminski. Ich würde da gerne einmal nachfragen, wie bewertet denn die Bundesregierung diesen Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen? Da hieß es auch, man sei auf mögliche Behandlungen gut vorbereitet. Sehen Sie denn, dass es da die Möglichkeit gäbe, jetzt Kinder aufzunehmen, auch angesichts der Waffenruhe, die ja fragil ist, aber immerhin doch noch besteht?
Ich gucke so ein bisschen in die Runde, weil das so viele Ministerien.
Ich kann gerne anfangen.
Oh ja, das Innenministerium, bitte schön.
Genau. Ja, vielen Dank. Wir hatten das Thema Aufnahme zwecks medizinischer Behandlung von Kindern aus Gaza schon vor dem erneuten Vorstoß jetzt aus NRW, vor allen Dingen aus Hannover. Und unser Ziel bleibt zunächst, dass die Hilfe vor Ort gestärkt wird und unterstützt wird, und dass natürlich alle weiteren Maßnahmen, wie die angesprochen worden sind, sehr von einer Lagebeurteilung vor Ort abhängt. Und wie wir es just gesehen haben, ist die Lage dort ja noch sehr fragil, und wir haben halt auch alle möglichen Schritte geprüft, die gegebenenfalls eine Aufnahme von Kindern zur Behandlung hier ermöglichen, und haben auch in der Antwort an Hannover klar dargestellt, dass wir so weit wie möglich Hilfe leisten, dies vorrangig vor Ort, aber aufgrund der Lagebeurteilung und aufgrund weiterer Komplexität des Themas derzeit nicht eine Aufnahme von Kindern vorsehen, wie gewünscht.
Das heißt, auch perspektivisch ist da jetzt erstmal nichts angedacht, sondern Stand jetzt sagt die Bundesregierung, wir würden ein solches Begehren auch aus den Ländern quasi nicht unterstützen.
Also Stand jetzt ist der, den ich gerade genannt habe. Die Hilfe vor Ort wird gestärkt und erfolgt. Und es ist natürlich immer eine Abwägung, inwieweit die direkte Hilfe vor Ort ermöglicht und geleistet wird, im Gegensatz zu einem sehr komplexen und aufwendigen Verfahren, das nötig wäre, um gegebenenfalls eine Hilfe über den Transport nach Deutschland und wieder zurück von Personen zu ermöglichen.
Jetzt habe ich zu dem Thema noch Herrn Jung, Herrn Wurzel und Herrn Warbeck.
Erstmal ans BMI. Ich habe doch nicht ganz verstanden, warum man jetzt Kindern nicht helfen kann. Also,
das habe ich in keiner Weise gesagt, Herr Jung. Es wird vor allen Dingen vor Ort geholfen.
Entschuldigung, aber wegen der Lage in Gaza habe ich jetzt nicht verstanden, was das mit den Kindern vor Ort zu tun hat. Und Frau Deschauer, wird der Außenminister die anhaltende Verstöße der israelischen Armee in Libanon gegen die Waffenruhe thematisieren?
Das führt ja jetzt von den Kindern weg, aber bitte schön.
Nee, das ist ja das Reisethema gewesen.
Also darf ich zunächst noch mal...
Also wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir die Fragen sortieren.
Okay.
Sie antworten jetzt erstmal auf die erste Frage.
Genau. Also, ich habe explizit darauf hingewiesen, dass die Hilfe vor Ort wichtig und notwendig ist und derzeit auch erfolgt und dass diese vor allen Dingen zielgerichtet in Absprache mit den arabischen Staaten vor Ort ermöglicht wird. Aber um überhaupt solche Transporte zu organisieren, muss natürlich der Kontakt ermöglicht werden, es müssen die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, es müssen zum Beispiel auch Sicherheitsüberprüfungen stattfinden. Alles in allem ein sehr komplexer Vorgang, der gegenübergestellt werden muss zu der Hilfe vor Ort, die direkt und zielgerichteter erfolgen kann.
Jetzt geht es um den Libanon.
Ja,
Frau Deschauer hat das.
Ich kann aber gerne kurz noch zu der Frage ergänzen, dass wir zu der vorherigen Thematik ergänzen, dass wir uns ja hier, glaube ich, vergangene Woche, ich meine, es war der Mittwoch, dazu ausgetauscht haben und ich da, glaube ich, auch ausgeführt habe, was wir sehr konkret als Auswärtiges Amt für die Versorgung von Patientinnen und Patienten vor Ort machen. Das können Sie da gerne noch mal nachlesen, weil es substanzielle Hilfe der Bundesregierung über das Auswärtige Amt gibt. Jetzt konkret zu Ihrer zweiten Frage. Wir setzen uns natürlich dafür ein, dass die Waffenruhe hält, denn eine Rückkehr zu einer militärischen Dynamik und Eskalation hätte gravierende Folgen für die Menschen auf beiden Seiten. Und fest steht, dass auch nach dem Eintritt der Waffenruhe es immer wieder vereinzelte militärische Aktivitäten gegeben hat, die wir natürlich genau zur Kenntnis nehmen, die wir beobachten und alle Parteien zu Einhaltung des Waffenstillstandsabkommens und zu maximaler Zurückhaltung auffordern. Und das haben wir, glaube ich, in Vergangenheit getan. Das ist die weitere Linie. Und sicher wird Gelegenheit bestehen zu allen Aspekten von Relevanz und was die Sicherheit der Region und die Lage in der Region angeht, auch auf dieser Reise in Gesprächen sich auszutauschen.
Gut, wenn man zwei Fragen stellt, kann man sich bei der Nachfrage, nehme ich Sie gerne wieder auf die Liste, aber jetzt geht es erstmal weiter, Herr Wurzel.
Danke, Frau Deschauer. Gibt es etwas Neues zur geplanten deutsch-ägyptischen Wiederaufbaukonferenz?
Ich glaube, da waren wir auch, ich versuche es gerade zu sortieren, das war auch vergangene Woche am Montag, da hatten wir, glaube ich, die Thematik hier, der Regierungssprecher hat ausgeführt, dass die ägyptische Seite und auch natürlich in Abstimmung mit vielen internationalen Partnern, auch den Vereinigten Staaten von Amerika, die ja sehr relevant und zentral den 20-Punkte-Plan vorangebracht haben, auch anderen regionalen Partnern und natürlich internationalen Partnern daran arbeitet, wenn wir in die Phase 2, in die Umsetzung der Phase 2 dieses Planes gelangen, dann auch mit einer Wiederaufbaukonferenz dann in Kairo vor Ort den Weg für eine friedlichere Zukunft zu gestalten. Stand jetzt gibt es noch kein weiteres Update dazu. Ich glaube, wir müssen sagen, dass wir uns immer noch in der Phase 1 befinden, wo es darum auch geht, ich möchte das auch noch mal betonen, das hat der Außenminister heute gemacht, dass auch die sterblichen Überreste der getöteten Geiseln zurückgebracht werden müssen und damit die Angehörigen sich würdevoll verabschieden können.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Konferenz tatsächlich erst beginnen kann, wenn alle sterblichen Überreste übergeben sind?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir sind in der Phase 1 dieser quasi des Friedensplans, des Plans, des 20-Punkte-Plans. Und da ist auch noch entsprechend wichtige Dinge noch nicht erfüllt in dieser Sequenz, wenn Sie es so sehen wollen. Natürlich ist es so, dass, und da müssen Sie vielleicht auch nochmal an die ägyptische Seite, die dann vermutlich der Ausrichter wäre, wenden, ein Zeitpunkt immer natürlich genau gut gewählt werden muss, wann auch so ein Schritt nach vorne, der uns auf den Weg zum Frieden bringen soll, geeignet ist. Also ich kann Ihnen jetzt hier auch nicht stellvertretend etwas ankündigen für die ägyptischen Kollegen.
Herr Warwick.
Herr Bowinkelmann, Sie haben jetzt mehrmals betont, dass man keine schwer verletzten palästinensischen Kinder nach Deutschland einfliegen will, mit Verweis darauf, dass der Fokus darauf liegt, das vor Ort zu machen. Jetzt werden aber auch Ihnen die Zahlen vorliegen, mit wie massiv gerade auch der israelische Angriff in Gaza die medizinische Infrastruktur platt gemacht hat, gerade was die Versorgung schwer Verletzter angeht. Deswegen würde mich interessieren, wie da der Informationsstand des BMI ist. Wie gut ist in Gaza noch die Grundversorgung von schwer verletzten Kindern machbar?
Also vielleicht, ich habe versucht auch deutlich zu machen, dass der Fokus nicht auf eine Versorgung direkt in Gaza vor Ort liegt. Da kann ich Ihnen nicht eine seitens des BMI Beurteilung der medizinischen Versorgung zur Verfügung stellen, sondern vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit den anrainer Staaten, den arabischen Staaten, erfolgen muss. Insbesondere ist da die ägyptische Seite auch natürlich gefragt. Und in den Staaten um den Gazastreifen drumherum gibt es natürlich eine medizinische Versorgung, die wir auch unterstützen und aufbauen können. Und diese Unterstützung wird gerade auch vorangetrieben und hochgefahren.
Das Thema hatten wir jetzt ja schon auch seit mehreren Monaten. Das BMI hat das bisher immer verweigert. Gleichzeitig haben wir ja mehrere EU-Staaten, die das durchaus durchgeführt haben, ohne größere Probleme, weil das Hauptproblem, ich denke mal, das wird weiterhin der Fall sein, dass wir von Kindern sprechen, die begleitet werden müssen und das BMI sich nicht gegen den Kindertransport wehrt an sich, sondern dass diese durch Familienangehörige begleitet werden. Die Frage ist das weiterhin der argumentative Hauptgrund, keine schwer verletzten Kinder aus Gaza einfliegen zu lassen, weil man befürchtet, dass die begleitenden Familienangehörigen irgendeinen der Bundesregierung nicht genehmen politischen Hintergrund haben?
Diese Unterstellung, die Ihre Frage, sofern es denn eine Frage war,
es war eine,
beinhaltet, weise ich zurück. Ich habe gerade auf die Komplexität einer möglichen Aufnahme hingewiesen. Ja, Kinder brauchen eine Begleitung, die muss organisiert geprüft werden. Überhaupt der Kontakt muss hergestellt werden zu den Personen und es muss sichergestellt werden, dass der Transport sicher erfolgt. Es muss natürlich bei verletzten Personen auch zeitnah und schnell erfolgen. All das sind gegebenenfalls größere Hindernisse als eine medizinische Versorgung im direkten Umfeld der Betroffenen. Diese steht zur Abwägung und das ist die Grundlage dieser Entscheidung.
So, jetzt halte ich Herrn Jung noch mal mit einer Nachfrage. Gibt es noch weitere Fragen dazu? Dann würde ich nämlich sonst mal ein bisschen vorwärts im Text kommen wollen. Gut, dann die letzte dazu.
Herr Bowinkelmann, die Sicherheitsüberprüfung bezieht sich auf die Eltern der Kinder?
Es müssen nicht zwangsläufig Eltern sein, aber natürlich brauchen Kinder eine Begleitung und gegebenenfalls muss diese Begleitung auch sicherheitsüberprüft werden.
Und können Sie mal einen Unterschied erklären zu den Kindern aus Ukraine, die aus ukrainischen Kriegsgebieten nach Deutschland gebracht wurden, schwer verletzt, hier behandelt werden konnten? Gab es da auch eine Sicherheitsüberprüfung für die Angehörigen, die die begleitet haben?
Das kann ich jetzt Ihnen nicht, im Detail nicht sagen.
Ich habe ja auch bitte nachreichen.
Also, wenn es da etwas nachzureichen gibt, reiche ich das gerne nach. Natürlich muss klargestellt werden, welche Personen begleiten. Und das ist eine der notwendigen Maßnahmen für den hypothetischen Fall, den wir jetzt ja diskutieren, dass ein Transport von Kindern erfolgt.
Ich finde es super, wenn wir uns erstmal ausreden lassen, bevor wir neue Forderungen stellen. Herr Ayash. Das Thema Gaza haben wir gerade abgeschlossen. Aber wenn Sie noch eine Frage stellen möchten, dann stellen Sie die bitte jetzt. Also bitte schön.
Das Thema Gaza nochmal, was der Kollege gefragt hat. Die Bundesregierung haben Beobachter nach Gaza gesendet und heute haben die Israelis über 100 Menschen getötet. Sehen Sie nicht, gibt es eine Gefahr für die Beobachter dort?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Herr Ayash, auf was Ihre Frage abzielt. Ich glaube, wir hatten in der vergangenen Woche auch schon mal zur Entsendung von militärischem Personal in das sogenannte CMCC dass die US-geführte Civil Military, das US-geführte Civil Military Coordination Center gesprochen und auch seitens, und da es ja ein zivil-militärisches Center ist, gibt es auch entsprechend Kolleginnen und Kollegen, drei Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, die dort zur Unterstützung tätig werden, entsandt werden. Insofern geht es darum, dass wir in die Umsetzung des 20-Punkte-Plans, der den Weg für eine friedliche Zukunft, und zwar den besten und den einzigen Weg, den wir im Moment planen und Weg, den wir im Moment haben, in die Umsetzung gelangen und da Deutschland seinen Beitrag leistet.
Genau, vielleicht kann ich...
Wenn Sie ergänzen möchten, bitteschön.
Genau, Herr Jasch, die Soldaten, die dort sind, sind ja Teil des CMCCs, also einer Stelle, die vor allen Dingen die zivil-militärische Koordinierung übernimmt. Sie sind nicht im Gazastreifen, haben keinen Beobachterstatus für den Gazastreifen. Sie sind außerhalb und kümmern sich größtenteils um logistische Prozesse und die Koordinierung von zivil-militärischer Zusammenarbeit. Deswegen haben wir darüber können wir keine Beobachtererkenntnisse darüber mitteilen.
Es geht auch um humanitäre Hilfe, also um den Weg zu bereiten, diesen 20-Punkte-Plan umzusetzen, zivil wie militärisch, humanitäre Hilfe, Stabilisierung, Wiederaufbau. Das werden die Tätigkeitsbereiche sein.
Gut, das hat sich, glaube ich, dann doch erledigt. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Reise, die das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium ankündigen wollen. Bitte schön.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche reist heute zusammen mit Bundesumweltminister Carsten Schneider zum Treffen der G7 Energie- und Umweltminister nach Toronto. Schwerpunkt des Treffens am 30. und 31. Oktober sind die Themen Energie- und Rohstoffsicherheit, Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Auch über den Schutz der Meere, nachhaltige Finanzierung sowie künstliche Intelligenz und Energieforschung werden sich die Regierungsvertreter austauschen. Zudem wird die Energiesicherheit in der Ukraine Thema sein. Die ukrainische Energieministerin nimmt als Gast am G7-Treffen der Energieministerinnen und Minister teil. Die Energieminister verhandeln in Toronto unter anderem ein Statement, das die Aktivitäten und das Bekenntnis der G7 zur Unterstützung der Energiesicherheit in der Ukraine hervorhebt, einen Arbeitsplan zur Energie und künstlichen Intelligenz und eine Roadmap für standardbasierte Märkte für kritische Rohstoffe. Die Bundeswirtschaftsministerin wird sich zudem am Rande der Veranstaltung in bilateralen Gesprächen austauschen.
Genau, und dann kann ich ergänzen für Bundesumweltminister Schneider, der zusammen mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche nach Toronto reist, dass der Arbeitsplan der kanadischen Präsidentschaft für die Umweltministerinnen und Umweltminister Beratung über einen Aktionsplan zu Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz, einen Arbeitsplan zu Wassermanagement und eine Initiative zu Extremwetterereignissen vorsieht. Und Bundesumweltminister Schneider wird neben verschiedenen Bilaterals auch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern kanadischer Nichtregierungsorganisationen führen. Und außerdem bleibt er noch einen Tag länger in Toronto und wird dann am Folgetag im Anschluss an einem Ministerial on Climate Action teilnehmen. Und das ist insofern wichtig, weil es der letzte große Austausch von Ministerinnen und Ministern großer Industrienationen vor der Weltklimakonferenz in Belém ist. Und hier wird es darum gehen, wichtige Weichen für die Weltklimakonferenz zu stellen.
Gibt es zu dieser Reise Fragen?
Ja, ich hätte gerne eine Frage an das BMWI. Wird es bei dem Treffen...
Ich sehe leider nicht mehr, ob das Mikro an ist. Ja, okay, es ist, ja.
Gerne wiederhole ich nochmal. Die Frage geht ans BMWI und ich würde gerne wissen, ob es bei dem Treffen auch von Frau Reiche mit dem US-Counterpart zu einem Treffen kommen wird. Denn da gibt es ja gerade viel zu besprechen bezüglich Rosneft Deutschland. Jeden Tag, ich glaube heute soll die US-Behörde OFAC mitteilen, ob sozusagen von den Sanktionen Deutschland Rosneft ausgenommen ist. Erwarten Sie das heute und was genau wird innerhalb der Gespräche sein? Und vor allem auch die Frage, wie wird, wenn es eine 6-monatige Frist nur gibt, so lange wird sozusagen die Sanktion nicht sein, wie soll danach die Lösung aussehen? Wird es zu einer Verstaatlichung kommen oder welche Pläne haben Sie sozusagen, um diesem Problem zu umgehen?
Das sind jetzt zwei Fragen, nämlich einmal das bilaterale Treffen und die Frage Rosneft.
Ja,
Genau, also zu den Themen bzw. den Gesprächen im Rahmen des G7-Treffens kann ich wie üblich nicht vorgreifen. Sicherlich wird es da auch einen Austausch geben. Grundsätzlich gerne nochmal zu Rosneft. Also wir haben von den zuständigen US-Behörden die Zusicherung erhalten, dass sich die Sanktionen nicht gegen die deutschen Tochtergesellschaften von Rosneft richten sollen. Das heißt, das bedeutet, dass es können über den Zeitpunkt der Listung hinaus Geschäfte mit den Tochtergesellschaften getätigt werden. Wir haben dazu einen diesbezüglichen Komfortletter als Übergangslösung erhalten, der liegt uns vor. Und grundsätzlich ist es so, dass wir gemeinsam mit den US-Behörden hier in einem engen und konstruktiven Austausch stehen und darüber hinaus auch hinausgehend für einer rechtssicheren Klarstellung arbeiten und diese auch zeitnah erwarten.
Jetzt war noch die bilaterale Frage, glaube ich. Die hat noch gefragt, ob die Ministerin sich mit dem Counterpart, genau, mit dem amerikanischen Counterpart.
Das hatte ich ja beantwortet. Also das, den Gesprächen kann ich wie üblich nicht vorgreifen. Es wird sicherlich im Rahmen dessen auch verschiedene Austauschformate geben an der Stelle.
Okay, jetzt habe ich zum Thema Rosneft Herrn Fechner. Oder hat sich erledigt? Gut, dann habe ich Herrn Warwick und Herrn Jung.
Auch nochmal zum Thema Rosneft, Sie haben es ja auch schon mal betont, dass das nur eine Übergangslösung ist. Und vor dem Hintergrund der ganzen drohenden Sanktionierung hatte ich mehrere Mails von besorgten PCK-Mitarbeitern bekommen, die wissen wollten, ob ich bei der BPK nicht mal die Frage stellen könnte, ob es für die langfristige Zukunftssicherung der PCK Schwedt nicht am besten wäre, wenn die Bundesregierung direkt die Anteile kaufen könnte. In dem Sinne würde ich die Frage folglich einfach direkt weiterleiten der besorgten PCK-Mitarbeiter. Wie steht denn die Bundesregierung zu diesem Vorschlag, die Anteile offiziell zu kaufen und es dann direkt in deutschen Besitz zu bringen?
Bevor Sie jetzt antworten, möchte ich nur einmal von dieser Stelle sagen, dass das hier keine Veranstaltung ist für Bürger, wo Sie irgendwelche Fragen weiterleiten, sondern für Mitglieder, die hier aus ihrer beruflichen Konstellation heraus Fragen stellen. Und Sie sind hier Gast, Sie sind nicht Mitglied, Sie sind hier präsent, aber ich würde Sie doch sehr bitten, dass Sie das nicht missbrauchen hier.
Missbrauchen ist ein großes Wort.
Ja, das mag
ich auch sein. Ich hätte dieselbe Frage ohne, genau, Verweis auf die zwei Mails stellen können.
Sie hätten müssen, aber Sie legen jetzt etwas offen, was sowieso schon sehr nahe liegt. Bitte schön, Sie haben das Antwortrecht.
Also genau, grundsätzlich ist es jetzt eine sehr hypothetische Frage, zu der ich keine Details an der Stelle beantworten kann oder möchte. Rosneft Deutschland steht in seinem Anteil in drei Raffinerien, PCK, Miro in Karlsruhe und Bayern Oil, für etwa 13% der deutschen Raffiniererzeugung, das ist ja auch bekannt. Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass es hier einen reibungslosen Betrieb von Rosneft Deutschland gibt, insbesondere auch was die verlässliche Ölversorgung und den Betrieb unter anderem der PCK angelegt.
Nachfrage? Ja, aber es war jetzt nur bedingt eine Antwort auf meine Frage. Sie haben ja selbst betont, 13% der gesamten Erdölversorgung oder Aufbereitung in Deutschland, das Ganze zudem in einem extrem strukturschwachen Raum, wo es sonst kaum industrielle Arbeitsplätze gibt. Das heißt, PCK Schwedt alleine hat schon einen sehr strategischen Charakter. Da würde ich davon ausgehen, dass die Bundesregierung ja schon irgendeinen langfristigen Plan hat, wie sie das erhalten kann. Und das wäre dann entweder Aufkauf oder Enteignung, oder gibt es da noch eine dritte Option, die die Bundesregierung sieht?
Also wie gesagt, ich habe betont, dass uns da ein reibungsloser Betrieb wichtig ist. Und darüber hinaus würde ich jetzt an der Stelle nicht spekulieren.
Hey, dazu.
Ich habe leider keine Frage eines besorgten Bürgers, aber Frau Spohn, eine Verständnisfrage, weil Kanada und USA ja in Schiefergas massiv investiert sind und dort produzieren und die Beraterin der Ministerin auch für Schiefergasförderung in Deutschland plädiert. Wie ist die Haltung der Ministerin eigentlich zu Schiefergas und Fracking in Deutschland?
Also eine allgemeine Gesetzlage zu Fracking gibt es ja in Deutschland. Daran hat sich auch bisher nichts geändert, meines Wissens.
Das hat jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz viel mit der Reise zu tun.
Doch,
ja? Also ja, das ist vielleicht Ihre
Erdgas,
Ansicht.
Ich teile Klima, die
jetzt
Fracking
nicht ganz. Wir machen jetzt hier ein neues Thema auf.
Nö.
Also antworten Sie bitte, aber es ist nicht besonders hilfreich.
Die allgemeine Gesetzeslage zum Thema Fracking ist an sich klar, da habe ich nichts zu ergänzen, und die Ministerin reist zu einem G7-Energie- und Umweltministertreffen. da wird es sicherlich nicht explizit um das Thema gehen.
Sie möchten uns nicht die Haltung der Ministerin zum Thema Schiefergasförderung in Deutschland verraten?
Dazu kann ich Ihnen aktuell nicht sagen.
Nein. Können Sie uns nachreichen?
Falls sollten wir was nachzureichen haben, würden wir das machen.
So. Ich habe jetzt noch eine weitere Reise, nämlich die Türkei-Reise des Kanzlers. Und da habe ich Interesse von Frau Anastasopoulos, Herrn Kühlatsche und Herrn Pappas. Wer möchte beginnen?
Meine Frage, Herrn Mayer. Heute ist Feiertag in der Türkei. Das sind 112 Jahre Demokratie. Wenn der Bundeskanzler heute wenn der Kanzler heute für einen Abend in Ankara ankommt, nimmt er an Feierlichkeiten also diesbezüglich teil?
Es ist in der Tat so, dass der Bundeskanzler bereits heute anreist, aber ich habe auch schon Montag gesagt, dass im Mittelpunkt des Treffens steht der bilaterale Austausch mit Präsident Erdogan. Es gibt in der Tat ein Rahmenprogramm, kleineres, was auch stattfinden wird. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt Details momentan noch nicht vorgreifen. Können wir gerne am Freitag dann nochmal besprechen.
Und für diesen Anlass, also 102 Jahre türkische Republik, wird das Bundeskanzleramt bzw. das Auswärtige Amt durch die deutsche Botschaft in Ankara Glückwünsche für die Einhaltung der Demokratie in der Türkei?
Für die deutsche Botschaft nicht sprechen?
Ich könnte theoretisch für die deutsche Botschaft sprechen, aber ich glaube, ich müsste mich da noch einmal schlau machen.
Also uns ist der besondere Tag natürlich bewusst und wie gesagt, der wird sicherlich auch morgen in irgendeiner Form gewürdigt werden.
So, Herr Kühlatsche?
Herr Mayer, ich gehe davon aus, dass das Programm feststeht. Wird es auch andere Treffen oder Gespräche geben, außer dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan und darüber hinaus, was halten Sie von den Vorschlägen von Amnesty International, dass man bei diesem Gespräch, Herr Bundeskanzler, auch die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zur Sprache bringen sollte?
Also nochmal, wir haben auch Montag ja schon ein bisschen darüber berichtet. Der Besuch des Bundeskanzlers ist ja ein Antrittsbesuch bei Präsident Erdogan, der ihm deshalb auch besonders wichtig ist. Deshalb wird das bilaterale Gespräch mit Herrn Erdogan da auch weiten Raum einnehmen. Ich gehe davon aus, ohne jetzt Details vorgreifen zu wollen, dass wir die ganze Bandbreite unterschiedlicher bilateraler Themen zwischen Deutschland und Türkei sicherlich im Mittelpunkt steht. Dazu gehören sicherlich auch Migrationsfragen. Und darüber hinaus gibt es eine Reihe von internationalen und sicherheitspolitischen Themen, insbesondere die Situation in der Ukraine, aber sicherlich auch die weitere Entwicklung im Nahen Osten, die sicherlich in diesem Gespräch Thema sein werden. Wie gesagt, zu dem weiteren Programm, der Bundeskanzler reist, wie gesagt, heute bereits an, würden wir gerne im Nachgang dann nochmal informieren. Aber im Mittelpunkt steht das bilaterale Gespräch.
Und im nächsten? Amnesty International Vorschlag?
Können Sie das Mikrofon nehmen, sonst sind Sie nicht zu verstehen.
Und der Vorschlag von Amnesty International, dass man also bei diesem Gespräch auch also die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zur Sprache bringen sollte, Herr Bundeskanzler?
Ja, ich glaube, es steht Amnesty International natürlich völlig frei, auch Hinweise zu geben. Die nehmen wir zur Kenntnis. Wie gesagt, ich habe gerade so ein bisschen den Rahmen beschrieben, in dem das Gespräch auch stattfindet. Und dann warten wir das Gespräch jetzt mal ab.
Dann habe ich Herrn Pappas, dann Herrn Jung.
Ja, Herr Mayer, wird unter diesem bilateralen Themen oder Sicherheitsfragen in der Region auch das Thema der Beteiligung der Türkei an dem europäischen Programm, Verteidigungsprogramm SAFE dabei sein?
Mir fällt es immer ein bisschen schwer, 24 Stunden vor dem Termin zu telepathieren, quasi, was genau angesprochen wird. Deswegen fällt mir das schwer zu beantworten. Aber das Thema, was Sie angesprochen haben, SAFE, ist natürlich etwas, was auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Konstellationen in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Insofern würde ich es mal als naheliegend bezeichnen. Aber ich kann dem Gespräch nicht vorgreifen.
Mich interessiert aber auch die prinzipielle Positionierung des Bundeskanzlers, denn das Thema SAFE ist von Griechenland beim letzten EU-Rat blockiert worden mit einem Veto. Mit welchen Positionen wird der Bundeskanzler nach Ankara über dieses Thema sprechen?
Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir eine enge Zusammenarbeit zwischen NATO und EU auch befürworten. Und alles Weitere würde ich wirklich aufs Gespräch dann verweisen. vielleicht haben wir Freitag nochmal Gelegenheit, dann im Nachgang zu sprechen.
Okay. Herr Jung dazu?
Zu dem Jahrestag heute. Also ich habe noch nicht verstanden, sieht die Bundesregierung die Türkei immer noch als Demokratie?
Die Türkei ist ein wichtiger Partner und deshalb ist der Antrittsbesuch des Bundeskanzlers etwas, was hohe Aufmerksamkeit für uns hat und deshalb auch ihm sehr wichtig war, das jetzt relativ frühzeitig auch in seiner Amtszeit in die Türkei zu reisen. Ich habe gerade schon beschrieben, eine Reihe von Themen, die da sehr, sehr wichtig sind für uns, bilaterale Themen, internationale Themen, darauf fokussieren wir uns.
Ja, habe ich ja jetzt nicht gefragt, Herr Mayer. Also Freedom House bewertet die Türkei als nicht mehr als Demokratie. Das ist ein Think Tank, der Democracy Index des Economist. Intelligent Unit stuft die Türkei als hybrides Regime ein zwischen Demokratie und Autokratie. Jetzt ist ja gerade die Frage der Kollegin gewesen, 102 Jahre Demokratie angeblich in der Türkei, wie die Bundesregierung das hält, Frau Deschauer. Wenn Herr Mayer schon nicht antworten möchte.
Der stellvertretende Regierungssprecher hat ja für die Bundesregierung geantwortet.
Nee.
Er hat für die Bundesregierung geantwortet und ich habe gesagt, wenn ich was nachtragen kann zu der Frage Ihrer Kollegin hier im Raume, dann mache ich das gerne und ich müsste mich dazu erst einmal noch kundig machen.
Also lassen wir jetzt.
Also jetzt, das war jetzt Frage-Nachfrage. Ich habe auch keine weiteren Fragen zu diesem Thema, aber zu dem Thema Rumänien und Stationierung von US-Truppen. Herr Lunday, wollen Sie beginnen?
Gerne. Ja, Chris Lunday, Politico. Die Frage richtet sich an Oberst Müller. Es geht ja um die Präsenz der US-Truppen in Rumänien. Das Verteidigungsministerium dort hat angekündigt, dass das US-Verteidigungsministerium denen verkündet hat, dass teilweise US-Truppen abgezogen werden. Hat das Verteidigungsministerium, also das BMVG, von den USA eine ähnliche Mitteilung über eine geplante Reduzierung oder Anpassung der amerikanischen Truppenpräsenz in Deutschland erhalten? Und wie bewerten Sie genau diese Ankündigung des rumänischen Verteidigungsministeriums?
Ich würde vielleicht dazu anfangen, wenn ich darf. Genau, also wir haben die Meldung in der Tat zur Kenntnis genommen, die ja, glaube ich, auch bestätigt wurden vor Ort von der rumänischen Regierung. Mit der Rückverlegung aus Rumänien war zu rechnen, da sie ohnehin nicht auf eine dauerhafte Präsenz ausgelegt war. Ich will deshalb nochmal betonen, es betrifft auch keine in Deutschland stationierte US-Präsenz. Uns ist wichtig, weiterhin die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und der europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Wie gesagt, eine für uns erwartete Meldung.
Genau, ich ergänze gerne, die NATO hat sich vor kurzem dazu geäußert, vor ein paar Stunden, hat auch noch betont, dass es der Vorgang nicht ungewöhnlich ist und dass diese Truppenverlegung eine Anpassung ist der US Force Posture. Vielleicht insgesamt kann man sagen, dass die US-Streitkräfte ja nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges an der Ostflanke aufgestockt wurden mit mehreren Kampftruppenbrigaden und jetzt eine Anpassung, wie die NATO es darstellt, vorgenommen wird. Und in den letzten großen Gipfeln und Verteidigungsministerbesprechungen haben die US-Streitkräfte auch vermehrt ausgedrückt, im Grunde auch wie welches hohes Vertrauen es auch in die europäischen Truppensteller und europäischen Verbündeten gibt. Wir haben zum Beispiel mit der Stationierung einer Kampftruppenbrigade in Litauen, die gerade stattfindet, die jetzt gerade in den nächsten beiden Jahren noch weiter aufwachsen wird, haben wir ja gezeigt, dass auch die europäischen Verbündeten an der Ostflanke durchaus deutlich mehr leisten können. Das tun ja vermehrt die ostlichen Verbündeten und deswegen ist das, wie die NATO sagt, nicht ungewöhnlich.
Nachfrage gerne, wenn das möglich ist. Wie genau spricht ja die US-Regierung mit der deutschen Bundesregierung? Das kann ja an beide Herrn Mayer oder Herrn Müller gehen. Wie es ja eigentlich in Zukunft jetzt bei dieser Force Posture Review stehen sollte. Eigentlich hat ja, glaube ich, keiner in der Öffentlichkeit wirklich einen Indiz oder eine Idee dafür, wie es jetzt in Zukunft aussehen sollte. Wissen Sie mehr?
Also erstmal gibt es ja einen Prozess der NATO-Verteidigungspläne, nach denen abgeleitet wird, was die NATO für Fähigkeiten und Truppenkonstellationen wie benötigt, wenn es zum Ernstfall kommen sollte, gegen verschiedenste Bedrohungen im 360-Grad-Ansatz, aber auch natürlich vor der Hauptbedrohung, die an der Ostflanke existiert. Und daraus abgeleitet gibt es dann entsprechend Planungen der Länder und der abgeleitet von der NATO. Sie wissen ja, dass wir die NATO-Fähigkeitsforderungen hatten dieses Jahr, denen die Truppensteller, die Verbündeten zugestimmt haben. Und darauf aufbauend gibt es dann natürlich natürlich auch Konsultationen auf vielfältigen Ebenen, also ich kann jetzt nur fürs BMVG sprechen, auf vielfältigen Ebenen bei VM-Treffen zwischen den Verteidigungsministern und auf den Arbeitsebenen unten drunter, wo es um diese Themen gibt. Der Hauptpunkt liegt allerdings beim Auswärtigen Amt, weil die Präsenz von ausländischen Streitkräften in Deutschland dann dort federführend aufgehangen ist.
So, jetzt habe ich noch Herrn Eckstein dazu, richtig? Oder hat sich...
Gerne dann auf ein anderes Thema gehen.
Okay, und Herrn Kasser, wollten Sie auch dazu fragen? Hat sich erledigt. Sehr gut. Dann habe ich diverse Einzelthemen. Frau Münch hat eine Frage zum Deutschland-Ticket.
Ja, genau, das ist jetzt ein ziemlicher Themensprung ans Verkehrsministerium. Es beginnt ja heute die Verkehrsministerkonferenz. Welche Erwartungen haben Sie da in Sachen Deutschland-Ticket? Es muss ja jetzt bald mal dieser automatische Preismechanismus beschlossen werden, der ab 2027 gelten soll. Wann müsste das sein?
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie werden Verständnis haben, dass ich die Gespräche vor Ort jetzt nicht vorgreifen kann. Die VMK beginnt heute, wird dann morgen enden, auch mit einer Pressekonferenz der beteiligten Verkehrsminister, an der auch der Bundesverkehrsminister teilnehmen wird. Wie Sie wissen, ist erstmal Sicherheit in dem Thema dadurch gegeben, dass bei der letzten Sonderverkehrsministerkonferenz eben die grundsätzliche Sicherung des Tickets vereinbart wurde. Das bedeutet, dass sowohl Bund als auch Länder eben die 1,5 Milliarden Euro nicht nur immer fürs nächste Jahr bereitstellen, sondern eben über einen längerfristigen Zeitraum bis 2030. Das heißt, hier ist eine gewisse Sicherheit drin. Sie sagen richtig, jetzt muss noch vereinbart werden im Detail der Mechanismus, der dann eben die einzelne Kostenerhöhung jährlich festlegt. Aber das ist eine Sache, die durch die Länder geklärt werden muss. Deswegen würde ich Sie bitten, die Frage auch dorthin zu richten.
Nachfrage? Ich habe noch eine Nachfrage, genau. Wie wollen Sie denn verhindern, dass das Ticket bei so automatisch steigendem Preis an Attraktivität verliert? Irgendwann ist da ja sicher eine Toleranzgrenze erreicht auch.
Ja, auch dazu hat sich der Minister heute Morgen bereits geäußert. Wir sehen eben dadurch, dass wir eine Langfristigkeit und auch eine Planbarkeit durch diesen Mechanismus und eben auch die langfristige Bereitstellung der Bundesmittel erzielen können, eben eine grundsätzliche Bereitschaft bei Firmen beispielsweise auch ins Jobticket einzusteigen. Wir sehen immer noch eine gewisse Zurückhaltung bei vielen Firmen dort, eben dadurch, dass sie nicht planen konnten bisher, ob es im nächsten Jahr das Ticket noch gibt oder eben nicht gibt. Dadurch, dass wir jetzt hier die lange Planungssicherheit schaffen, gehen wir auch davon aus, dass eben mehr Firmen in dieses Jobticket einsteigen, wodurch ja der Preis für ein Einzelticket für den jeweils Reisenden deutlich sinkt, damit auch wieder an Attraktivität gewinnt und damit eben auch mehr Kunden in dieses Ticketangebot locken soll.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann bleiben wir noch mal im Inland. Frau Thoms hat eine Frage zu Kasernen.
Frage ans Verteidigungsministerium, Katharina Thoms, zu den Liegenschaften, die aufgegeben worden sind und jetzt doch eventuell wieder genutzt werden sollen. Da heißt es, es gibt eine Prüfung. Jetzt gibt es schon sehr viel Protest, weil viel städtebauliche Planung vorangeschritten ist und Ärger über die Kommunikation. Inwiefern werden Sie denn darauf nochmal eingehen bei Ihrer Prüfung und eventuell diese Nutzung doch wieder zurückstellen?
Also vielleicht nochmal zur Einordnung, das ist ein mehrstufiger Prozess, der auch iterativ sein wird, der auch über die nächsten Jahre gegebenenfalls auch für andere Liegenschaften noch stattfinden wird und auch für Liegenschaften dann irgendwann abgeschlossen sein wird. Vielleicht das vorweggestellt, es betrifft ja Liegenschaften, die aufgrund des Schrumpfens der Streitkräfte in den Jahren ab 1990 dann aus der Nutzung genommen wurden und in Bundeseigentum sie noch befinden bei der BIMA. Und in einem ersten Prozess wurde geschaut, ob gemäß Aktenlage diese Liegenschaften Infrastrukturbedarfe der Zukunft, die jetzt durch den Aufwuchs der Streitkräfte kommen, ob diese in der Lage wären, diese zu decken. Und dieser Prozess ist abgeschlossen und da wurden diese jetzt genannten 200 Liegenschaften identifiziert, 13 noch im Besitz der Bundeswehr, 187 im Besitz der BIMA. Und für diese erfolgt jetzt die weitere Prüfung, die Abstimmung mit den Kommunen, mit den vor Ort befindlichen Stakeholdern und dann wird im Laufe des Prozesses dann festgelegt werden im Einzelfall, welche Liegenschaft in Gänze überführt wird in die strategische Liegenschaftsreserve, also welche unverzichtbar ist für die Streitkräfte in Gänze, ob es gegebenen Teilflächen gibt, die gegebenenfalls bereitgestellt werden können, den Gemeinden, den Kommunen, um die Planungen vorzutreiben, und dass eben nur Teile, zum Beispiel Kernkasernelemente, übernommen werden von der, oder weitergeführt werden durch die Bundeswehr, oder ob man vielleicht auch sagt, im Bereich der Streitkräfteaufwuchses, ich habe jetzt als Beispiel 4 ehemalige Flugplätze und ich habe jetzt 2, die ich gerne wieder reaktivieren möchte, aber die anderen beiden habe ich einfach keinen Bedarf mehr. Die haben sich auch als ungeeignet herausgestellt. Dann kann es eben auch sein, dass die einfach wieder zurückgehen in die Konversion und die Konversion weiter fortgesetzt wird. Deswegen ist es kein starrer Prozess, kein starrer Rahmen. Es wird in beide rechte Richtungen Löcher geben, um Liegenschaften im Grunde wieder freizugeben oder auch einfach in die Prüfung zu nehmen. Das wird passieren. Wir haben zum Beispiel aktuell auch viele Angebote von Dritten, die jetzt Liegenschaften haben, die sie auch der Bundeswehr zur Verfügung stellen wollen. Das ist also auch Teil der Medaille. Und wir haben eben nicht nur Kritik, sondern es gibt durchaus, das haben wir ja bei der Infrastrukturkonferenz am, ich glaube, 7. Oktober war das dargestellt, dass durchaus Gemeinden und Regionen sich freuen, dass die Bundeswehr bleibt oder dass die Bundeswehr durch wieder aufwachsen könnte, weil einfach die Bundeswehr auch ein Wirtschaftsfaktor vor Ort ist.
Eine Nachfrage noch. Können Sie mal einen zeitlichen Horizont geben, wie lange diese Prüfung dauert, weil ja eben die Städte auch auf jetzt ihre Pläne alle auf Eis legen mussten?
Ja, das ist ja nicht ganz richtig, alles auf Eis gelegt. Wir befinden uns ja für alle die Liegenschaften, die jetzt genannt wurden, hat ja der Kommunikationsprozess für viele Liegenschaften schon seit langem begonnen und für einige Liegenschaften vor kurzem begonnen. Und da gibt es ja schon Absprachen, die ich jetzt nicht im Detail für die Liegenschaft da bieten kann. Aber dort wird es auch Möglichkeiten geben, begonnene Planungen fortzuführen. Eben einzelfallbezogen, dass jetzt alles auf Eis gelegt wird, kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich kann mir vorstellen, dass einfach jetzt im Bereich in der direkten Sprache miteinander, in der direkten Kommunikation eben auch über eben Planungen fortgeführt werden, wie zum Beispiel für Berlin-Tegel. Wir haben es gestern auch gesagt, Tegel Nord wird ja Teil bis in die 40er Jahre jetzt doch im Bundeswehrbesitz bleiben, weiter in der Nutzung bleiben, aber wir werden dort Bereiche, die schon ausgeplant wurden, zum Beispiel für Flüchtlingsunterkunft, werden wir weiter abgeben. Das ist also jetzt schon festgelegt und dort werden die Planungen ganz normal fortgeführt. Und auf Ihre Zeitfrage, das ist ein Prozess, den kann man nicht in Zeit bemessen, weil das wird immer pro Liegenschaft gelten, also auf den Bedarf bezogen. Wir werden ja eine Ausplanung der Streitkräfte in der Zukunft haben, im Aufwuchs. Wir werden Fähigkeiten festlegen, wir werden das Fähigkeitsprofil stetig anpassen müssen, weil die Bedrohungslage sich gegebenenfalls auch anpasst, weil sich demografische Entwicklungen anpassen, weil sich geostrategische, sicherheitspolitische Entwicklungen anpassen. Und darauf abwägen werden wir immer dann gucken, was benötigen wir, wo sind Bedarfe, wie decken wir diese und vielleicht brauchen wir diese Liegenschaft nicht mehr. Das wird ein Prozess sein, den ich nicht jetzt in Monaten oder Jahren bemessen kann.
Also ich habe dazu jetzt noch 2 Fragen, dann habe ich ungefähr noch 5 oder 6 andere Themen und mit einem Blick auf die Uhr wird das wahrscheinlich schwierig. Ich hatte dazu jetzt noch Herrn Wurzeln und Herrn Steiner. Nur alle, die noch andere Sachen fragen möchten, rufe ich ein bisschen zur Disziplin auf.
Anknüpfend an diese Frage, eine Frage ans Bauministerium, wenn ich darf.
Müsste einmal gewechselt werden.
Und meine Frage ist einfach, waren Sie informiert über diese ganzen Vorgänge? Inwiefern sind Sie da mit eingebunden gewesen im Vorfeld?
Herr Wurzel, das würde ich gerne nachreichen.
Und zweite Frage, inwiefern betrachten Sie das Ganze jetzt politisch? Sind Sie da im Austausch mit den Kommunen und mit den Ländern oder sagen Sie, ist uns wurscht, ist sowieso alles kommunal?
Ja, wurscht ist uns ja nichts. Mein Kollege hat es, glaube ich, gerade schon sehr gut dargelegt, dass BMVG-seitig da jetzt erstmal in Kommunikation nochmal gegangen wird. Und wir schauen uns das natürlich insofern an, dass wir ja als Regierung eben mehr bezahlbaren Wohnraum und generell mehr Wohnraum schaffen wollen. Dadurch haben wir ja zum Beispiel durch den Bauturbo einen Anreiz gesetzt, zu sagen, es soll eben schneller nachverdichtet werden können, es soll aufgestockt werden können, also dass man eben mehr Bedarf nutzen kann von den Flächen her. Und genau, so viel erstmal dazu.
Herr Steiner.
Ja, geht auch schnell, Herr Müller. Das klingt jetzt so, als ob da nicht so schrecklich viel passieren könnte. Aber Sie haben es ja eben gesagt, die Bedarfe werden jetzt nochmal evaluiert. Es gibt ein Gesetz, was in Vergessenheit geraten ist, das Landbeschaffungsgesetz. Die Bundeswehr darf theoretisch auch für gemeinnützige Zwecke quasi enteignen. Inwieweit ziehen Sie das denn auch in Betracht, wenn Sie entsprechende Bedarfe feststellen?
Ich habe mich dazu heute Morgen mal ein bisschen kundig gemacht, weil ich auch nicht die Rechtslage nicht ganz kannte. Also der aktuelle Prozess betrifft ausschließlich Liegenschaften im Bundeseigentum. Beamer. Dort gibt es, und unsere eigenen, dort gibt es eine unglaublich große, breite Liegenschaftsreserve, sage ich mal, die dann überführt werden kann in die strategische Reserve, die unsere Bedarfe ebenfalls am Anfang sicherlich gut decken kann. Darüber hinaus gibt es natürlich über die 200 Liegenschaften weitere Liegenschaften, auch im Bundesbesitz, die gegebenenfalls möglich wären. Darüber hinaus könnte man zum Beispiel ankaufen. Das Thema Enteignung ist kein Thema. Natürlich kann es sein, das ist nur mal ein Beispiel, Sie haben eine Kaserne und brauchen eine Bahntrasse, um Treibstoff hinzuliefern. Die läuft durch ein Waldstück und der Eigentümer möchte zum Beispiel diese schmale Trasse nicht geben. Da haben Sie vollkommen recht, rein theoretisch, gemäß Rechtslage wäre es die Möglichkeit, dass man für diese Bahntrasse dieses Grundstück beschafft. Da die Bundeswehr aber auch im jetzigen Prozess und das Ressort schon länger mit den großen strategischen Liegenschaften und den Stakeholdern vor Ort im Kontakt ist und jetzt die letzten beiden Tage sehr intensiv, auch bis zu dem Ortsbürgermeister runter, den Kontakt sucht und den Austausch sucht und alle weiteren Schritte besprechen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese drastischen Mittel genutzt werden müssen, weil wir eben eine große Anzahl an Liegenschaften haben, die nutzbar sind für den Aufwuchs.
Dann habe ich ein angrenzendes Thema von Herrn Peters zur Wehrpflicht.
Ja, zum Thema Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Dort habe ich erfahren, dass im Augenblick der Kompromissvorschlag von den Fraktionen im Büro des Bundesministers liegt, mit der Bitte, doch Formulierungsvorschläge zu erarbeiten, wie die Bedenken des Ministers, die ja hinreichend bekannt sind, berücksichtigt werden können. Wie weit ist dieser Prozess gediehen?
Ich habe eben zu dem aktuell sich im parlamentarischen Verfahren befindlichen Prozess zum neuen Wehrdienst keine neuen Sachstände mitzuteilen.
Okay. Dann habe ich Herrn Eckstein mit verschiedenen anderen Themen, bei denen ich mir jetzt nicht sicher bin, was er fragen wird.
Ich hätte eine Frage.
Ich wollte das nicht vorgeben, das war alles, was ich sagen wollte.
Ich hätte eine Frage. Am 1. November 2024 ist das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft getreten. Das wäre eine Frage ans Innenministerium, möglicherweise auch ans Justizministerium. Zuletzt hatte ich Herrn Dobrindt im August, glaube ich, wahrgenommen, als er über Missbrauchsmöglichkeiten in diesem Gesetz gesprochen hat, auch gesagt hat, es müsse eine Diskussion über mögliche Änderungen geben. Herr Bowinkelmann, wird denn darüber in der Bundesregierung diskutiert? Gibt es da Änderungsvorschläge, möglicherweise auch einen Zeitplan seitens des BMI oder des Justizministeriums?
Wie im Koalitionsvertrag schon angekündigt, wird das Selbstbestimmungsgesetz evaluiert. Aber zum aktuellen Stand kann ich Ihnen keine weiteren Auskünfte geben.
Ich kann vielleicht nur noch mal klarstellen, darauf hinweisen, dass federführend für das Thema Selbstbestimmungsgesetz des BMB FSFJ ist. Und ich weiß nicht, ob die Kollegin noch was ergänzen möchte. Oder ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen, was Herr Bowinkelmann gerade gesagt hat.
Herr Eckstein, vielen Dank für Ihre Frage. Der Kollege hat recht. Wir sind federführend verantwortlich dafür und sowohl im Einführungsgesetz als auch im Koalitionsvertrag, wie der Kollege gerade ausgeführt hat, ist eine Evaluierung des Gesetzes vorgesehen. Und in diesem Rahmen soll es dann auch darum gehen, wissenschaftlich fundiert Antworten auf die Fragen zu finden, die Sie jetzt in Teilen aufgeworfen haben, nämlich unter anderem, ob das Gesetz der Zielsetzung entspricht, ob es wirksam ist und ob es auch unter Umständen Nebenfolgen gibt, die unerwünscht sind und ob es dann da Verbesserungsbedarfe gibt. Aber einen konkreten Zeitplan kann ich Ihnen dazu im Moment noch nicht mitteilen.
Danke. Okay. Gut, dann haben wir ein anderes Thema, da geht es um Chips und Frau Bayers hat das Wort.
Dankeschön. Die Ländische Öffentlich-Rechtliche Rundfunk, NOS. Was unternimmt die Bundesregierung derzeit, um eine politische Lösung für das Nexperia-Problem zu finden? Welche Entwicklungen gibt es da? Und eine zweite Frage. Heute finden Wahlen in den Niederlanden statt. Also wir haben schon eine Weile eine geschwächte Regierung.
Ich glaube, das halten wir mal getrennt davon. Das ist jetzt, glaube ich, ein anderes
Thema. Es geht auch um Nexperia.
Also Entschuldigung, das schien mir nicht darauf hinzusteuern. Bitte schön.
Doch. Wir haben schon eine Weile eine geschwächte Regierung und es wird noch eine Weile dauern, bevor wir eine neue Regierung haben. Wie beeinflusst das die Suche nach einer politischen Lösung für das Nexperia-Problem?
Ja, genau, gerne. Also wir hatten dazu ja am Montag auch schon relativ ausführlich Stellung bezogen. Es ist so, dass wir diese Situation der betroffenen Unternehmen sehr ernst nehmen, auch natürlich die Wirkung auf die deutschen Standorte und grundsätzlich auf die deutsche Industrie. Wir sind dazu sowohl mit den Niederlanden als auch mit den Unternehmen und auch auf europäischer Ebene im Gespräch. Da gibt es aktuell keinen ganz neuen Stand. Die laufen nach wie vor. Und was die zweite Frage betrifft, inwiefern das jetzt Einfluss hat, die aktuelle Wahl, ist es ja in der Regel so, dass es auch in einem Übergang, ich denke, dass es in den Niederlanden ebenso eine Vertretungsregelung gibt. Und da sind wir auch weiterhin mit den Niederlanden im Gespräch.
Darf ich noch eine Nachfrage?
Ja, bitte.
Eine Übergangslösung, sozusagen politische Lösung, das kann durchaus auch Gespräche schwieriger machen. Also können Sie was dazu sagen, wenn Verhandlungspartner im Ausland wissen, dass die Vertreter der Niederlande nicht so lange da sind?
Also ich kann über Gespräche und wie die sich entwickeln werden aktuell nicht spekulieren. Von daher kann ich da auch nicht keine Einschätzung geben an der Stelle.
Jetzt habe ich dazu noch Herrn Steiner und die Kollegin daneben.
Genau, allerdings jetzt nicht zur niederländischen Regierung an der Stelle, sondern zu Nexperia. Frau Spoh, es kommen gerade verschiedene Sorgemeldungen, nenne ich es mal, aus der Wirtschaft bezüglich der Chipversorgung in absehbarer Zeit. Sowohl das IFO als auch der Bitkom haben sich da wieder zu Wort gemeldet. Ich würde gerne wissen, wie beurteilen Sie denn die Versorgungssituation jetzt aktuell und innerhalb der nächsten Wochen für die Wirtschaft?
Also grundsätzlich sehen wir die Sorge über mögliche Lieferkettenschwierigkeiten durchaus und sind da auch besorgt und sind auch, wie gesagt, mit den Unternehmen an der Stelle sehr, sehr eng im Gespräch und sehr regelmäßig. Inwiefern sich sozusagen die Versorgungssicherheit und die Bevorratung oder die Vorräte der Unternehmen an der Stelle verändern, darüber kann ich Ihnen tatsächlich an dieser Stelle keine Auskunft geben. Das ist etwas, was die Unternehmen einschätzen müssen. Von daher zeigt es nur einmal mehr, wie entscheidend und wie wichtig die Mikroelektronik an der Stelle ist und auch das Thema Bevormerratung und auch Lieferkettenvorsorge an der Stelle.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, die Lieferkette als solche hat uns viele Male beschäftigt hier. Lieferkettensicherheit ist ein Thema, bei dem das BMWK damals noch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass dort mehr Transparenz geschaffen wird. Wie schaut es aus bei dem BMWE jetzt? Ist das Thema Nachhaltigkeit bzw. Transparenz von Lieferketten und damit auch Nachvollziehbarkeit für die politischen Entscheider für Frau Reiche ein Thema, das sie weiter aktiv verfolgen möchte? Oder ist dort der Bürokratieabbau derzeit mit höherer Priorität?
Also über die Prioritäten spekuliere ich auch nicht. Grundsätzlich ist es so, dass wir vor kurzem die Mikroelektronikstrategie in der Bundesregierung verabschiedet haben und da beispielsweise auch das Thema Monitoring angegangen werden soll, um hier mehr Transparenz zu schaffen und auch mehr Resilienz in der Lieferkette. Genau, das sind, glaube ich, ist eine Maßnahme, die wir an der Stelle nennen können. Sie hat sich grundsätzlich gestern ja auch im Rahmen des Außenwirtschaftstags dazu geäußert, wie wichtig Lieferketten an der Stelle tatsächlich sind und wie wichtig da auch die Rolle der Unternehmen ist.
Können Sie das Mikro einmal weiterreichen, bitte?
Danke. Zu dem gleichen Thema, was ist denn die Bundesregierung bereit, in den Gesprächen mit Brüssel zu den Exportbeschränkungen in China dort Peking entgegenzukommen oder was genau anzubieten? Und vielleicht auch schon zu einer anderen Reise des BMF. Herr Klingbeil reist ja nach China. Ist da der Plan, eine ähnlich starke Position einzunehmen wie der Außenminister oder geht es dort eher um andere
So, jetzt bleiben wir erstmal bei den Chips, bevor wir jetzt zur Frage der deutsch-chinesischen Relationen kommen.
Also grundsätzlich sind das Gespräche, die auf diplomatischer Ebene stattfinden, die intern sind. Von daher kann ich dazu den Inhalten von der Stelle hier nicht vorgreifen und auch keine Einschätzung treffen.
So. Gut. Dann habe ich das Thema GFAS und dazu.
Danke. Ich hatte eine kurze Nachfrage an Herrn Mayer an diesem Thema. Also gestern hat Friedrich Merz eine Veranstaltung in Berlin mit Emmanuel Macron am 18. November über den Aufbau von technologischer Souveränität in Europa angekündigt. Können Sie ein bisschen hier ergänzen, ob es um die Nextera-Krise gehen soll? Und was sind die Hoffnungen hier mit Emmanuel Macron Lösungen zu finden?
Die Veranstaltung im November ist in der Tat unabhängig jetzt von der aktuellen Situation zu sehen, war auch schon durchaus länger geplant. Geht darum, in der Tat Deutschland als und auch Europa insgesamt als starken Digital- und Technologiestandort weiterzuentwickeln. Die Vorbereitungen für die Konferenz laufen, alles Weitere dann im Vorfeld der Veranstaltung.
Okay, dann habe ich das Thema GFAS. Also, pardon?
Ich glaube, da war eine Frage der Kollegin noch. Offen geblieben.
Zu dem Thema China. Das stellen wir jetzt hinten ran, weil dieses ein neues Thema aufmachen, in dem das hier bringt die Reihenfolge durcheinander, das machen wir jetzt nicht mehr. GFAS Migration habe ich jetzt. Da hatte Herr Eckstein eine Frage und Frau Anastasopoulos hatte eine Frage.
Also ich stelle die Frage.
Sie sind jetzt genau. Herr Eckstein.
Nee, also ich bin Frau Kornmeier und die Frage kam von mir zu GEAS. Okay. Um GEAS ging es ja heute auch im Kabinett. Da ging es um eine Gegenäußerung der Bundesregierung auf eine Stellungnahme des Bundesrates. Die Länder waren da nicht ganz zufrieden damit, dass relativ viel Umsetzung auf ihre Ebene abgegeben oder abgeschoben, wie auch immer man es nennen will, wurde. Wie hat die Bundesregierung darauf denn geantwortet?
Da kann ich Ihnen keinen Stand mitteilen, müsste ich gegebenenfalls was nachreichen.
Ja, danke.
Okay, das Thema Migration hatte ich hier vorne noch bei Ihnen.
Herr Bowinkelmann, im Vorfeld der Reise von den griechischen Migrationsministern nach Deutschland, gibt es eventuell Zahlen von Rückführungen an den deutschen Grenzen, Rückführungen nach Griechenland, aktuelle?
Die gibt es. Da kann ich Ihnen gegebenenfalls auch etwas nachreichen, die habe ich jetzt nicht vor Ort.
So, jetzt sind wir auch schon wieder fast im Ausland gelandet und es geht weiter mit Herrn Guscharenko. Bitte schön, zur Ukraine.
Eine Frage an das Auswärtige Amt zum Thema Ukraine. In den kommenden Tagen soll es Gespräche geben im Rahmen der Koalition der Willigen über einen Friedensplan aus 12 Punkten. Es gibt ja schon früher viele Pläne gegeben. Was ist diesmal anders und welche Punkte wären aus deutscher Sicht die wichtigsten? Danke.
Ich kann vielleicht antworten, dass wir in der Tat weiter im intensiven Austausch natürlich sind. Es seit längerer Zeit verschiedene Gesprächsformate, um der Ukraine hier unter die Arme zu greifen, zu unterstützen, sie auch stark zu machen für etwaige Prozesse. Wir haben dabei immer betont, dass ein Waffenstillstand das vorrangige Ziel ist. Und etwa in Gesprächen, die Sie jetzt auch gerade angekündigt haben, und Konkretisierungen will ich an der Stelle nicht vorgreifen, weil sie sehr, sehr wichtig sind und entsprechend ich hier von der Stelle da jetzt keine Wasserstandsmeldung abgeben möchte.
Vielleicht eine kurze Nachfrage. In einem der Punkte soll es um Lockerungen oder Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gehen. Was denkt die Bundesregierung darüber? Was wäre möglich?
Ich will allgemein vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass wir ja gerade die Sanktionsbemühungen noch mal verstärkt haben und auch einen Beschluss auf europäischer Ebene gefasst haben. Und insofern sehen wir es weiterhin jetzt unabhängig von etwaigen Prozessen als wichtig an, den Druck auf Russland zu erhöhen. Denn wir sehen weiterhin, dass Wladimir Putin keinerlei Interesse daran zu haben scheint, in ernsthafte Gespräche über einen Friedensprozess einzusteigen. Und es bleibt unsere Überzeugung, dass der Druck eher erhöht werden muss, um ihn dazu am Ende auch zu bewegen.
So, ich habe jetzt auf meiner Liste noch, und wir sind schon nach zwei, Sie auch, Herr Lange, ich habe noch Herrn Lange, Herrn Fechtner, Herrn Warbeck mit zwei Fragen. Dann habe ich Frau Kornmeier, oder war das Ihre Frage? Nee, noch eine neue Frage. Dann habe ich die Kollegin diagonal dahinter noch und das Thema China. Und dann sind wir, glaube ich, heute, Herrn Jung habe ich nicht mehr gesehen mit einer Meldung. Und dann machen wir jetzt weiter bei Herrn Lange.
Eine Frage an Herrn Mayer. Herr Mayer, die Mallorca-Zeitung berichtet, der Kanzler habe auf der Insel geurlaubt. Bis Montag ist dieser Bericht mit den darin genannten Details zutreffend.
Kein Leser der Mallorca-Zeitung. Insofern muss ich Sie da vertrösten. Ich habe den Kanzler heute im Kabinett gesehen und das ist, glaube ich, mehr im Fokus.
Naja, Zusatz? Ich frage deshalb, weil wir an anderer Stelle nach Urlaubsplänen fragen, dann werden wir aus sicherlich guten Gründen auch vertröstet. Deshalb die Zusatzfrage, diesem Bericht ist zu entnehmen, dass die oder der Reporter vor dem Hotel auf den Kanzler gewartet haben und auch ein paar Worte mit dem Kanzler wechseln konnten. Hat das Kanzleramt, das können Sie dann vielleicht jetzt nicht beantworten, aber nachreichen, Sicherheitslücken identifiziert, was diesen Besuch angeht? Danke.
Ja, nochmal, ich kenne den Bericht in der Mallorca-Zeitung nicht, kann mich da auch nicht weiter zu äußern, gehe jedoch fest davon aus, dass es an keiner Stelle zu Sicherheitslücken kommt, wenn es um die Sicherheit des Bundeskanzlers geht.
Herr Jung, war das dazu? Bitte schön.
Ich verzichte auf die andere Frage. Konnte sich der Kanzler ein Bild vom Stadtbild Palma de Mallorcas machen?
Sind wir jetzt in der humoristischen Kategorie angekommen?
Ich bewerte keine Fragen.
Der Kanzler ist ja immer Kanzler.
Ja, also ich kann hier gerne über die Arbeit des Kanzlers berichten, gebe ich auch gerne zu jeder Zeit Auskunft. Ich glaube, das wissen Sie auch, habe ich, glaube ich, auch in der letzten Stunde getan. Worauf Sie jetzt anspielen, wie gesagt, da kann ich, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, ist interessant, aber ist jetzt nicht mein Thema.
Könnten Sie sagen, wie der Kanzler nach Mallorca gekommen ist mit seinem Privatflieger? Ist er mit Bundesmitteln geflogen? Zumindest darüber haben wir ein Auskunftsrecht.
Ich glaube, dass wir zur Reisebewegung des Kanzlers aus Sicherheitsgründen grundsätzlich keine Auskunft geben. Das soll jetzt aber weder über Berichte der Mallorca-Zeitung noch sonstiges Bezug nehmen.
Dann habe ich Herrn, also Herr Lange nochmal. Ja, nee, ich bin so jetzt.
Mag ja sein, dass ich ein bisschen spießig bin, aber Herr Mayer, das ist ja keine Lappalie, wenn da Reporter vor einem Hotel stehen und den Kanzler empfangen. Wenn da jemand statt eines Kugelschreibers ein faules Ei in der Hand gehabt hätte, dann hätten wir jetzt ein großes Thema. Also wenn Sie die Frage auch jetzt nicht beantworten können, würde ich doch wirklich bitten, dass Sie es nachliefern, weil wir alle, die wir auch schon, und viele von uns haben schon Kanzler begleitet auf ihren Reisen, wir wissen, was da los ist. Das scheint jetzt eine ganz andere Nummer gewesen zu sein. Insofern finde ich, gibt es da schon, ich hätte zumindest ein Bedürfnis nach Aufklärung. Danke.
Ich will nochmal betonen, dass ich gesagt habe, dass ich von der Berichterstattung, auf die Sie sich da beziehen, keine Kenntnis habe und deshalb das auch nicht beurteilen kann und habe allgemein darauf hingewiesen, dass wir ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau haben. Das soll aber an keiner Stelle sagen, dass Sie da nicht ein berechtigtes Frageinteresse haben. Das habe ich damit nicht gesagt. Aber nochmal, das war meine Antwort.
Ja, nochmal Herr Fechtner hat noch eine andere Frage.
Ja, vielen Dank. Frage zum Hurricane Melissa an das AA. Gab es schon Hilfsanfragen aus Jamaika und anderen betroffenen Ländern oder vielleicht auch direkte Hilfsangebote? Mhm.
Besten Dank. Ich muss mich einmal ganz kurz hier sortieren und kann vielleicht auch einführend sagen, dass wir genauso wie Sie die Bilder, Berichte von den enormen Schäden in der Karibik, das betrifft jetzt insbesondere Jamaika, aber auch der Tropensturm Melissa zieht ja weiter, sehr besorgt sind und uns da versuchen natürlich ein Bild zu machen, was angesichts der Lage und auch der Verwüstung und der Schäden, die man da sehen kann, ziemlich schwierig ist. Die jamaikanische Regierung hat die Karibikinsel ja zum Katastrophengebiet erklärt. Und ich müsste noch einmal ganz kurz, geben Sie mir 30 Sekunden, vielleicht können wir eine der vielen anderen Fragen
dann macht Herr Warwick jetzt noch mal mit
weitergehen. Wenn die Frage sich dann nicht an mich richtet, habe ich die Chance, das noch mal
sehr gut, so machen
glatt wir's nachzuziehen.
Herr Warwick.
Im Zweifel richtet die sich aber auch ans Auswärtige Amt. Der russische Außenminister Lavrov.
Ja, aber dann ist es ja nicht besonders weiterführend, weil Frau Deschauer dann ja nicht nach der Jamaika-Antwort suchen kann, während Sie eine neue Frage stellen. Vielleicht fragen Sie mal zu spät. Das wäre doch dann nicht...
Habe ich ja schon getan, falls ich
erinnere.
Das fanden Sie ja so unangemessen, diese Weiterleitung. Aber ich glaube, die Frage ist schnell zu beantworten. Danach kann sie auch noch gucken. Also ich... Die Nachreichung für Jamaika können wir auch...
Wann ich wie was nachgucke, das überlassen Sie mir, Herr Warwick, und das werde ich dann jetzt erst zunächst vornehmen. Wir sind ja ohnehin hier schon über der Zeit.
Wer hat denn noch eine innenpolitische Frage, weil ich nicht bei allen das Thema weiß? Frau Kornmeier habe ich noch. Ja, das habe ich ja auch noch auf der Liste. Achso, wollen Sie vielleicht, genau, Herr Keller kann weitermachen.
Ja, ich habe jetzt große Erwartungshaltung auf mich geladen, die ich fürchte, nicht erfüllen zu können. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass aktuell Planungen laufen für eine mögliche Fortsetzung des deutsch-chinesischen Finanzdialogs. Das ist ein Format, das seit mehreren Legislaturperioden etabliert ist zwischen den Finanzministern. Da gibt es Interesse auf beiden Seiten, das fortsetzen zu wollen. Aber zu Details können wir uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht weiter äußern. Wir werden dann ankündigen, sobald da was seriös berichtet werden kann.
Gut. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, wenn ich darf, weil ich das Interesse sehe. War in der Tat heute auch, ohne dass ich jetzt weiter auf Details der Reise und der Vorbereitung eingehe, war auch kurz Thema heute im Bundeskabinett. Und die Ministerinnen und Minister und der Bundeskanzler haben sich gegenseitig auch noch mal klar versichert, dass man sich im Vorfeld etwaiger Reisen innerhalb der Bundesregierung jetzt sehr, sehr eng abstimmen wird. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig, ist auch üblich, ist aber vielleicht umso wichtiger jetzt in dieser Phase bei all den Themen, die wir auch in den deutsch-chinesischen Beziehungen vor der Brust haben.
Frau Kornmeier dazu.
An das Auswärtige Amt, gibt es denn schon eine Reaktion Chinas auf das Angebot, miteinander zu telefonieren?
Also ich glaube, wir haben uns in den letzten Tagen hier sehr intensiv ausgetauscht, auch über nächste Kontaktaufnahmen, Gespräche. Insofern seien Sie sicher, dass Sie mitbekommen werden und ich das auch hier gerne dann ein bisschen ausführe, soweit es nicht den Rahmen des Vertraulichen sprengt. Was wir dann aus Terminen oder Gesprächen zu berichten haben und die Einordnung haben wir, glaube ich, auch am Montag hier schon noch mal vorgenommen. Die offizielle Stellungnahme aus chinesischen Regierungskreisen und auch wie wir die insgesamt uns das einschätzen. Der Außenminister war am Montag in Brüssel, hat sich da auch öffentlich noch mal geäußert. Also das ist der aktuelle Stand. Ich glaube, es war auch hier länglich im Gespräch, dass wir natürlich konstruktive Gespräche mit Fairness und Respekt wechselseitig anstreben und dass unser Fokus ist, weil wir einfach sehr viele Themen zu besprechen haben gemeinsam. Aber ich halte Sie natürlich gerne im Weiteren auf dem Laufenden.
Ist Ihre Frage noch offen, Frau Kornmeier?
Nee, das war die Frage.
Das war die, ja? Okay, gut. Wie sieht es denn aus mit Jamaika?
Ja, ich glaube, ein kleines Element des Ganzen werde ich jetzt wahrscheinlich in der bereits abgelaufenen Zeit nicht noch bringen können. Aber ich sagte ja, die Lage ist unübersichtlich. Man kann es natürlich noch nicht vollständig einschätzen, was auch an Bedarfserhebungen dann erfolgen wird. Wir prüfen als Bundesregierung, als AA, wie wir auf die Distanz bedarfsgerecht gegebenenfalls auch schnell Hilfe leisten können. Und vielleicht als Einordnung, wir sind als Bundesregierung einer der größten Beitragszahler in auch einem entsprechend relevanten Fonds, den die Vereinten Nationen haben, das ist der sogenannte Central Emergency Response Fonds und auch natürlich Beitragszahler für Welternährungsprogramme und internationale Hilfsorganisationen engagiert. Insofern konkreter kann ich vielleicht dann am Freitag werden. Das ist der aktuelle Stand.
So, dann nochmal zurück zu Herrn Warwick. Hier jetzt nach zu Jamaika.
Nur ganz kurz, ne? Was? Eins zurück? Dann. Genau, dieses. Nur ganz kurz, Frau Deschauer, Herr Bowinkelmann. Das heißt, es gibt noch keine konkreten Anfragen in Richtung THW und Co.
Ich glaube, das war gerade der Punkt, den ich sagte, dass ich den jetzt gerade, während ich hier sitze, noch nicht exakt beantworten kann. Das gerne nachreiche, sobald es möglich ist. Ja.
Ich weiß ja nicht, ob Herr Bowinkelmann
schon müsste auch von meiner Seite leider nachgereicht werden.
Danke.
Gut, dann hat Herr Warwick jetzt das Wort.
Ja, freut mich, dass Frau Dechauer wieder sprechfähig ist. Der russische Außenminister Lavrov hat diese Woche in Minsk erklärt, Moskau sei bereit, den Ländern der EU und NATO völkerrechtlich verankerte Sicherheitsgarantien zu geben, diese Länder nicht anzugreifen. Da würde mich interessieren, sind denn der Bundesregierung diese Äußerung von Herrn Lavrov bekannt und wie wird dieser Vorschlag bewertet?
Also Presse, öffentliche Äußerungen sind der Bundesregierung meistens gut bekannt. Ich würde das hier gar nicht kommentieren. Wir gehen auf sinnvolle Vorschläge ein, wenn sie sinnvoll sind, die zur Beendigung des russischen Angriffskriegs ausgerichtet sind. Das könnte die russische Seite jederzeit tun. Ich kann aus den Medien zitierten Vorschlag, wie Sie es nennen, diesen Willen nicht erkennen. Insofern Die russische Seite ist aufgefordert, ihren Krieg einzustellen, und die Bundesregierung wird die Ukraine weiter unterstützen in ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression.
Okay. Eine Frage ganz kurz. Als verstehe ich Sie richtig, dass Sie diesen Vorschlag eines de facto Nicht-Angriffspakts mit EU- und NATO-Staaten von der russischen Seite erstmal nicht aufgreifen wollen?
Sie verstehen mich sehr richtig, dass die russische Seite ihren Krieg zu beenden hat, den sie seit geraumer Zeit ohne jeglichen Anlass und Grund gegen ein souveränes Nachbarland führt. Und das ist das Bestreben der Bundesregierung, dass es zu einem Waffenstillstand, einem Ende dieser Kriegshandlungen kommt.
Das war aber nicht meine.
So, jetzt, wir laufen hier jetzt wirklich aus der Zeit. Ich habe jetzt noch Herrn Jung mit einer Frage. Richtig, hat sich erledigt. Vielen Dank. Und die Kollegin dort, Sie hatten auch noch eine Frage. Nein? Hat sich auch erledigt. Gut, wunderbar. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ich will nur mal sagen, alle Fragen, bis auf zwei, die hier gestellt worden sind, habe ich am Anfang der Pressekonferenz eingesammelt. Deshalb will ich natürlich dann nichts unter den Tisch führen lassen. Vielen Dank für die allgemeine Geduld. Und ich beende die Pressekonferenz.